Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zu sagen, mit Recht schon hier sagen, herzlich willkommen zu einer Lesung, leider viel zu kurz, kann ich nur sagen, mit Annette Mingels und ihrem neuen Roman »Was alles war«. Ein Titel, der alles offen lässt, würde ich sagen. Liebe Annette, was bedeutet »Was alles war« im Kontext mit diesem Roman?
In diesem Roman geht es eigentlich um die Zeit, die wir miteinander haben, als Familie, als Menschen, die einander lieb haben und als das, was am Ende bleibt von dieser Zeit, die man zusammen hat. Ich glaube, das ist am ehesten das, was der Titel meint, und es bleibt immer noch ein weiter Begriffsraum. Aber ich glaube, das ist am ehesten das, was ich meinte damit. So ganz genau, also so ganz überlegt ist das manchmal gar nicht die Wahl des Titels, sondern ich hatte vom Gefühl her den Eindruck, dass es geht um so viel, es geht um alles, es geht um Liebe, es geht um Familie, es geht um Tod, es geht um die Zeit, die vergeht. Und da schien mir der Titel in seiner Größe irgendwie passend. Ich probiere es nur mal kurz, das Mikro
rauszunehmen. Ja, die Hauptfigur Susa, die weibliche Hauptfigur, ist eine Frau, so man würde sagen, eine ganz normale Frau. Ist also keine, die irgendwie besonders glamourös oder auffallend ist, die ein normales Leben führt und die allerdings dann ein besonderes Ereignis in ihrem Leben hat. Sie erfährt verhältnismäßig spät, mit fast 10 Jahren, dass sie eigentlich adoptiert ist von sehr, sehr netten Menschen, das muss man, glaube ich, sagen, sehr liebenswerte Adoptiveltern. Und dann geschieht etwas, was ihr Leben total verändert. Fragt man sich, sind da autobiografische Elemente drin? Ist diese Susa, die ja eine sehr vielschichtige Frau ist, ein bisschen sie selbst, dass sie sich da eingebracht haben in das Buch?
Also der Umstand, dass Susa als Baby adoptiert wurde, der ist autobiografisch tatsächlich. Und auch der Umstand, dass sie von sehr netten Leuten adoptiert wurde, und dass sie dann mit 30 ihrer leiblichen Mutter begegnet, also das ist alles autobiografisch tatsächlich. Und auch die Figur der leiblichen Mutter ist der Realität stark nachempfunden. Es gibt noch andere autobiografische Bezüge in dem Buch, aber der Großteil ist natürlich trotzdem Fiktion. Und Susa ist auch nicht ich, aber es gibt tatsächlich diese Bindung an mein eigenes Leben, ja.
Es ist ja mal spannend, wie weit man als Autor tatsächlich auf das eigene Leben oder auf die Realität zurückgreift und dann die Fiktion dazukommt. Wie viel Prozent ungefähr, sagen Sie, ist dann doch dem eigenen Leben geschuldet oder dem Leben anderer, was realistisch ist? Und was muss man als Autor geradezu als Pflicht fiktiv machen, damit nicht irgendeiner aufsteht und sagt, hier, du hast mich ja mein Leben kopiert?
Also wenn ich das in Prozent sagen müsste, dann wären vielleicht 40% autobiografisch oder realistisch und 60% nicht. Ja, wenn man Leben schreibt, schreibt man auch über andere Menschen. Und da musste ich vorher ein bisschen was abklären, ob die damit einverstanden sind, wie sie dargestellt sind.
Ja, das ist klar, weil sonst kommen hinterher die Proteste. Wir haben es in Deutschland schon erlebt in der Literaturszene, dass jemand behauptet auch, er sei in einem Buch 1:1 dargestellt worden, was man ja auch gar nicht tut. Denn es heißt ja auch immer, ein Autor automatisch verfälscht ja automatisch die Realität.
Ja, es ist nie 1:1 und das musste ich auch, also zum Beispiel meiner leiblichen Mutter sagen, das bist jetzt nicht du 100%. Ja, sie ist vielleicht nicht so dargestellt, wie sie es gerne hätte. Und da mussten wir vorher schon so ein bisschen gucken, ob das trotzdem okay ist. Es ist ja auch immer meine Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und die ist ja nun mal subjektiv und kann eine ganz andere sein als die, die sie hat. Das ist natürlich eh klar.
Ja, das ist ja gerade, glaube ich, das Spannende am Schriftstellerberuf, dass man natürlich eine eigene Sicht auf die Welt hat. Und was man vor allem haben muss, glaube ich, was Sie in dem Buch auch wunderbar zeigen, eine sehr scharfe Beobachtungsgabe für Kleinigkeiten. Ich glaube, die Kleinigkeiten sind sozusagen der Fett auf dem Skelett so ein bisschen. Und da gibt es ganz viele Momente in dem Buch, wo man als Leser ganz tief hineingezogen wird und auch sagt, aha, ja, das kann ich nachempfinden, das habe ich auch so ähnlich erlebt, obwohl man es gar nicht so erlebt hat. Was ist das, Ihr Trick dabei?
Also in dieses Buch, da habe ich ganz lange dran geschrieben, was so ein bisschen neu war für mich, weil ich, während das Buch geschrieben wurde, kamen 3 Kinder zu mir und das war natürlich, das verzögerte das Schreiben ein bisschen. Und es passierte einfach ganz viel Leben, während ich an dem Buch schrieb, und das ist sehr viel reingekommen in diesen achtjährigen Prozess. Und für mich war es wichtig, dass es ein realistischer Blick auf die Welt ist. Ich lese nicht gerne Literatur, die immer so in Schwarz-Weiß-Blöcken erzählt, weil ich glaube, so ist es eben nicht. Es gibt nicht nur die besonders guten und die besonders schlechten Menschen, sondern es bleibt eine Mischung und jeder hat diese positiven und eben auch negative Seiten. Und ich wollte die Person realistisch haben und jede für sich, auch wenn sie sich vielleicht nicht richtig verhält, immer, aber jede für sich auch auf eine Art nachvollziehbar. Das ist mir wichtig beim Lesen und auch beim Schreiben dann.
Ja, wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt. Wir haben ja Susa, die wirklich mit ihrer leiblichen Mutter wenig Kontakt gehabt hat und auf einmal, wie gesagt, passiert etwas, das ihr ganzes Leben verändert, weil nach vielen Jahren da wirklich jemand aus der Vergangenheit auftaucht. Und das ist der Anfang des Buches, führt uns also eigentlich schon mitten in die Geschichte hinein.
Ja. Der traf an einem Montagmorgen ein. Ich sah kurz auf den Absender und steckte den Umschlag in meine Tasche. Es war warm, die letzten schönen Tage vor dem Winter, wirklich goldenes Licht. Peter, der Hund, hechelte neben mir. Ich öffnete den Brief auf dem Weg zur Arbeit. Ich las, ihre Mutter würde sie gerne kennenlernen. Sie ist Schauspielerin und lebt in Indien. Ich las, melden Sie sich bei ihr, falls Sie Interesse haben. Der kurze Weg über die Promenade zum Maritimen Museum, Ilka am Telefon hinter dem Infoschalter. Ich ging an Maltes Büro vorbei, die Tür stand weit offen. Er sah mich und rief, lass uns heute endlich das Paper für die Biological Reviews schreiben. Er rief es mit einer Dringlichkeit, als ob ich ihn die letzten Wochen und Monate daran gehindert hätte. Ich ging in mein Büro, die Tür schloss sich sehr leise hinter mir. Wenn ich Henrik damals schon gekannt hätte, hätte ich ihn jetzt angerufen. Ich hätte gefragt, was mache ich denn bloß? Und er hätte gesagt, na was wohl, du schreibst dir eine Mail. Aber so saß ich nur vor meinem Schreibtisch, Peter darunter und dachte nach. Und dann ging ich zu Malte, der an seinem Laptop saß, aufblickte und sagte, den Titel habe ich bereits, Geschlechterkampf der Würmer. Wenn ich Henrik schon gekannt hätte, hätten wir am Abend darüber gesprochen, über den Brief und die Aussichten, Viola kennenzulernen, über die Frage, wie das für meine Eltern sein würde, ob sie Angst hätten oder im Gegenteil plötzlich keine mehr, weil es, da war ich sicher, so sein würde, wie ich es immer geahnt hatte, kein Aufschrei, keine Heimkehr, keine Einkehr. Einfach eine Begegnung, das Schließen einer Klammer, die bei meiner Geburt geöffnet worden war. Vielleicht hätten wir auch über die Würmer gesprochen, wie sie einander zu überlisten versuchten. Oder er hätte von seinem Tag erzählt, den er wahrscheinlich in der Bibliothek verbracht hätte, in den letzten Zügen seiner Habilitation zum Erlebnisgehalt des Minnesangs oder etwas ähnlich Abseitigem. Es muss damals, vor 5 Jahren, ungefähr das gewesen sein, was er machte. Aber da es weder ihn für mich gab, noch Paula und Rena, somit also niemanden, mit dem ich sprechen oder dem ich vorlesen, dem ich Haare flechten oder Geschichten erzählen konnte, saß ich schließlich vor meinem Computer und schrieb an Viola. Ich habe den Brief vom Jugendamt bekommen, schrieb ich, und ja, ich würde dich auch gerne einmal treffen. Dann drückte ich auf Senden und die kurze Nachricht sauste davon, unaufhaltbar, uneinholbar. Ich schaltete den Computer aus und ging ins Bett. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte von Henrik geträumt und von den Mädchen. Darum wären sie mir schon eigentümlich vertraut gewesen, als ich ihnen dann ein paar Wochen später begegnete. Aber so war es nicht. Liebe Susanna, nun hätte ich beinahe Alina geschrieben, denn so nannte ich dich immer, wenn ich von dir erzählte. Ja, ich habe von dir erzählt, immer wieder. Alina, die kleine Alina mit dem Schopf nasser Haare, die ich nur kurz gesehen habe, bevor sie mir von der übereifrigen Krankenschwester weggenommen wurde, einer norddeutschen Kratzbürste sondergleichen, die wahrscheinlich ohne jede Freude durchs Leben kam. Nun ja, weggenommen, let's be honest. Ich hatte dich freigegeben, schon Wochen vor der Geburt. Damals wurde man da noch nicht so verständig behandelt, wie es heute wahrscheinlich der Fall ist. Rein ging's wohl leichter als raus, höhnte eine der Schwestern, als ich in den Wehen lag. Stell dir das vor. Und die Muttermilch, die ich während der ersten Woche jeden Tag ins Krankenhaus brachte, haben sie wahrscheinlich weggeschüttet, kaum dass ich ihnen den Rücken zuwandte. Um 7:55 an einem Dienstagmorgen im Februar wurdest du geboren. Meine wunderbare Freundin Alina, nach der ich dich benannt hatte, erstellte mir später dein Horoskop. Wassermann mit Aszendent Waage, also kreativ, mutig, freiheitsliebend, dabei charmant und um Ausgleich bemüht, jemand, der im Leben zurechtkommen würde. ein chinesischer Drache, im Baumhoroskop eine Zeder, eigenwillige Persönlichkeiten, die gerne führen, voller Energie und Lebensliebe. Aber vielleicht ist das alles Quatsch für dich. Vielleicht ist dir die Stellung der Gestirne gleichgültig. Was soll es schon ausmachen, wo die Venus stand und was der Mond trieb, als du das Licht der Erde erblicktest? Mich jedoch hat es beruhigt. Deine Eltern, so sagte man mir, seien künstlerisch veranlagt. Auch das beruhigte mich. Ohne Kunst verdorrt das Leben. Ich hoffe, das haben sie dir beigebracht. Ich selbst bin zeitlebens der Kunst gefolgt. Sie ist mein Ziel, mein leuchtender Pfad. Und als du dich entschlossen hast, zu mir zu kommen, musste ich dich darum freigeben. Aber nun endlich eine Begegnung. Wie sehr mich das freut. Werde ich dich erkennen? Wirst du mich erkennen? Lass uns keine Seelenverwandtschaft erwarten, aber vielleicht ein Quäntchen Vertrautheit. Im März kann ich kommen. Schreib mir, ob dir das passt. Ich habe keinen eigenen Internetzugang, aber alle paar Tage kann ich hier im Büro meines Freundes Goyal an den Computer. Vor mir steht ein kleines Bild der Göttin Durga. Sie hat 8 Arme und reitet auf einem Tiger so vollkommen in ihrer Weisheit. Let's take it as a sign. Viola.
Eine erstaunliche Mutter, kann man sagen. Und das natürlich bei einer Tochter, die sich mit einem, würde ich sagen, nicht gerade künstlerischen Thema täglich auseinandersetzt, mit dem, ja, wie auch immer, Paarungsverhalten der Würmer. Das ist natürlich ein unglaublicher Kontrast. Und ich überlege mir gerade diese Viola, wie Sie die gestaltet haben. Die ist wirklich eine schräge Person. Also das muss ja Spaß gemacht haben, so eine Person zu erfinden, die so konträr zu der Tochter ist, die immer versucht, Verstand zu bewahren.
Ja, also bei Viola ist es nun wirklich so, dass ich da gar nichts erfinden musste, sondern ein bisschen abschwächen musste. Also manchmal ist die Realität stärker noch als die Fiktion. Die Viola ist so eine Art von Hippie und lebt quasi ohne jede feste Bindung. Eine durchaus interessante Person, aber eben in einem ganz anderen Lebenskontext als die Tochter. Sehr der Esoterik zugewandt, während Susa eben Wissenschaftlerin ist. Also eine gewisse Konfrontation unterschiedlicher Anschauungen ist es schon, ja.
Ja, und Susa hat ja auch einen Mann, der ein wunderbares Thema hat. Der schreibt über Minne-Literatur. Also wo denkt man sich das alles aus?
Also das weiß ich auch nicht. In meinen Büchern kommt immer ein Mediävist vor. Also wirklich, ich glaube wirklich in fast jedem Buch. Und vielleicht liegt es daran, dass ich selber auch ein bisschen Mediävistik studiert habe. Und das hat mich nachhaltiger beeindruckt, als ich selber glaube. Unterbewusst kommt immer ein Mittelalterforscher rein.
Also wir haben ein Panoptikum von wirklich sehr spannenden Figuren. Wir haben also Susa und ihren sehr liebenswerten Mann Henrik. Das muss man vorwegnehmen, dass er sehr nett eigentlich ist, aber natürlich männliche Eigenschaften hat, die wir Frauen manchmal, sind Männer anwesend, ein bisschen nervig finden. Und dann haben wir diese Mutter, die sich so selber so auch so eine Fantasiewelt aufgebaut hat. Man darf ja nicht zu viel verraten, aber wenn es um den Vater, um Susa geht. Also unglaublich viele Zwischentöne in dem Buch. Eine Familiengeschichte, in der es aber auch um die wichtigsten Dinge geht. Geburt, Leben, Tod. Also ganz große Themen, die Sie aber nicht philosophisch verbrämt haben, sondern außerordentlich unterhaltsam darstellen. Wie schwer war das für Sie, das zu schreiben?
Es war ja nie das Vorhaben da, dass es um all das gehen sollte. Es war wirklich diese Familiengeschichte. Aber Familie ist wahrscheinlich genau das. Familie steht ja in so einem zeitlichen Flow. Also es gibt diese Freude der Ankunft in der Familie, wenn jemand Neues dazukommt. Und es gibt eben auch den Schmerz des Abschieds. Und manchmal liegt das wahnsinnig nah beieinander. Und das, was auch angesprochen wurde, die Probleme zwischen Henrik und Susa, die sind eben da, obwohl die beiden sich durchaus lieb haben und obwohl beide auch durchaus liebenswerte Personen sind, sind die Probleme da, wie man, und letzten Endes geht es auch da wieder um Zeit, wie man mit der begrenzten Zeit umgeht, die man hat innerhalb der Familie. Weil beide wollen Karriere machen, beide müssen arbeiten, auch aus finanziellen Gründen. Und dann sind da eben auch noch 3 Kinder. Und das ist wahrscheinlich ein Problem, wo sich ganz viele drin wiederfinden, wie man es auch immer löst. Aber das ist ja durchaus ein übliches Problem, was man da hat.
Ja, es geht in dem Buch auch um so vieles. Es geht um Vatersuche, es geht um das Gefühl, wo gehöre ich eigentlich hin, wer bin ich eigentlich? Also für mich ist es auch ein großes Buch über Identitätssuche. Und das finde ich eigentlich bei diesem Buch auffallend. Sie machen es nicht auffallend, würde ich eher sagen, aber es ist auch ein Buch, jemand eine Reise antritt eigentlich zu sich selbst, nicht? Das ist auch ein Thema.
Und diese, was mir nie gefiel bei Adoptionsdarstellungen in Büchern war, dass die adoptierten Menschen als Erwachsene immer als Menschen mit einem Manko dargestellt wurden, die etwas vermissen. Das ist eigentlich bei Susa nicht der Fall. Und trotzdem kommt sie, ausgelöst durch den Tod des Vaters, und zwar des Adoptivvaters, in eine existenzielle Krise, auch weil sie einfach keine Zeit hat, um diese Trauer zu bewältigen, die dann doch dazu führt, dass sie sich auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater macht. Aber diese Identitätssuche steht nicht am Anfang, sondern die wird ausgelöst durch die Krise eigentlich.
Und was das Buch natürlich auch hat, wir erfahren am Anfang, hören wir immer den Namen Henrik, der ja erwähnt wird, und zwei Mädchennamen. Ist das so grell für Sie? Wollen Sie eine Sonnenbeleuchtung?
Ach, alles gut.
Sie sind von der Sonne erleuchtet.
Ich bin erleuchtet.
Und das, was ich wunderschön finde auch an dem Buch, ist diese Schilderung einer ersten Begegnung. Man kennt es ja inzwischen aus dem Kino, zwei treffen sich, zwei knutschen, zwei sind schon zusammen. Und was Sie, irgendwie habe ich das Gefühl, Sie sind eine verdeckte Romantikerin.
Ich glaube es auch.
Die das eben nicht so krach-bumm macht. Und die Szene, wo sich die beiden dann treffen, Sie und der Mann, den Sie am Anfang immer schon in Ihr Leben bei der ersten Schilderung einbezieht, das vielleicht hören wir noch mal als Beispiel.
Sehr gerne. 6 Wochen zuvor, am 29. Februar, war er mir begegnet. Der See im Park war plötzlich zugefroren, fast über Nacht, und mit so einer dicken Eisschicht, dass Schlittschuhlauffahren erlaubt war. Das verlernt man nicht, hatte ich zu meiner Schwester Maike gesagt. Unsere Schlittschuhe in einer Ecke ihres Kellerabteils aneinander gelehnt, als seien sie müde vom Warten. Passen die noch? Klar, sagte ich, an den Füßen wird man ja nicht dicker. Ein bisschen eng waren sie dann aber doch. Und du? Kommst du mit? Maike wollte schon den Kopf schütteln, doch dann nickte sie. Warum eigentlich nicht? Und wir hängten uns beide unsere Schlittschuhe über die Schulter, wie wir es als Teenager getan hatten, um in die Eislaufhalle direkt neben dem Friedhof zu gehen. Das Kratzen im Eis, die vielen Beulen und Hubbel, der Schnee, der wie Puderzucker auf dem Eis lag und den Schwung hemmte, von dahingleiten keine Spur, nur dann und wann eine kurze Bahn bis zur nächsten Unebenheit. Anfangs hielten wir uns an der Hand, aber dann sagte Maike, so geht's noch schlechter, und machte sich los. Ich sah ihr auf den Kufen wackelnd wie auf Stelzen hinterher. Schon immer war sie die bessere Eisläuferin gewesen, nur ein Jahr älter, aber versierter in fast allem. Sie hob die Hand und winkte mir. Ich winkte zurück und richtete mich auf, um den See zu überblicken aus meiner neuen Höhe. Die Eltern, die Schlitten hinter sich herzogen, bepackt mit Kindern und Anoraks, weil die Sonne herausgekommen war. Die Jungs mit ihren Eishockeyschlittschuhen, die scharf vor den Mädchen abbremsten, aufwirbelnder Eisstaub, die Gruppen von Mädchen, die sich kichernd zueinander hinbeugten wie Cheerleader vor ihrem Auftritt. Ein alter Mann, der kerzengerade dahin glitt, die Hände in den Taschen seines braunen Trenchcoats. Von rechts schob sich ein kleines Mädchen in mein Blickfeld, besser gesagt, wurde geschoben von einem größeren Mädchen und einem Mann mit dunkelblonden Haaren und einer Brille, der keine Schlittschuhe anhatte, sondern feste, halbhohe Schnürstiefel, in die er die Jeans hineingestopft hatte. Sie hielten das Mädchen an Schulter und Rücken. Ich konnte hören, wie sie streng sagte, nicht loslassen. Hört ihr? Und wie der Mann antwortete, ja, klar. Sie hielt die Beine ganz still, so dass sie tatsächlich wie ein Möbelstück auf Rollen über das Eis geschoben wurde. Jetzt, sagte das Mädchen. Und die anderen ließen sie los, nicht ohne ihr einen kleinen Schubs zu geben, so dass sie noch 2-3 Meter weiter glitt, direkt auf mich zu. Hallo, sagte sie, als sie kurz vor mir zum Stehen kam. Das Gesicht blass, aber mit roten Wangen und dunklen Augen wie feuchte Kiesel. Ihr Haar wellig wie das ihres Vaters. Sie schob es mit einer rosa behandschuhten Hand aus dem Gesicht und wiederholte geduldig, Hallo. Und ich sagte selber Hallo. Kannst du nicht fahren? Fragte das Mädchen. Geht so, nicht richtig. Ich aber, behauptete sie mit der unerschütterlichen Hybris der 5-Jährigen. Tatsächlich war sie erst 4, wie sie mir später im Café verriet, gerade geworden, am 2. Januar, erklärte sie mit wichtiger Miene, um direkt danach ihre sämtlichen Namen aufzulisten. Paula, Tatjana, Thieme, Tatjana wie meine Mutter. Und du, fragte sie, wie heißt du? Susa, sagte ich, Susanna Alina Berner. Paula sah mich verwundert an. Wie die Stadt? Ganz genau, aber ich bin überrascht, dass du die kennst. Ich kenne so ziemlich alles, sagte Paula mit einem Schulterzucken. Und Rena, von der Warte ihrer 8 Jahre herab, sagte mit liebevoller Verachtung, das glaubst auch nur du. Wir waren uns im Café wieder begegnet. Henrik hatte mich erkannt, noch bevor ich ihn sah. Wollt ihr euch zu uns setzen, hatte er gefragt und auf den runden Tisch am Fenster gezeigt, an dem Paula und Rena bereits saßen und auf den Marmorkuchen warteten, den er auf seinem Tablett liegen hatte, dazu warmen Kakao, einen Kaffee. Ich sah Maike fragend an. Sie nickte und ging hinter ihm her zum Tisch. Ich bezahlte unseren Kuchen und Kaffee und folgte ihnen. Henrik, stellte er sich vor und wir nannten unseren Namen. Paula kennst du ja schon, sagte er, und das ist Rena. Rena lächelte hinter dem Umhang ihrer glatten Haare hervor mit vollem Mund. Paula hatte die bestrumpften Füße untergeschlagen. Sie leckte sich den Kakao von den Lippen. Können wir malen? Henrik holte aus seiner Ledertasche einen Papierblock hervor und ein Federmäppchen, auf dem zwei Einhörner galoppierten. Die gibt's nicht wirklich, sagte Paula, als sie meinen Blick bemerkte, aber schön sind sie trotzdem. Woher weißt du, dass es sie nicht gibt? Paula zuckte mit den Schultern. Von Rena, sagte sie, vielleicht auch von Mama. Sie hielt im Malen inne, drehte das Blatt ein wenig und warf einen prüfenden Blick auf das, was sie bisher gemalt hatte. Ein Haus, aus dessen Schornstein Herzen schwebten statt Rauch, eine riesige Blume daneben, eine Figur mit ausgebreiteten Armen und etwas Ähnlichem wie einer Mistgabel in der Hand. Ich hielt ihr einen blauen Stift hin, der vom Tisch gefallen war, aber sie schüttelte den Kopf. Nur rot. Auf Renas Blatt entstand ein brauner Pferdekopf mit gelber Mähne. Meine Mutter ist da. Paula zeigte mit den Augen und einem Nicken des Kopfes zur Decke des Raumes im Himmel. Sie nuschelte die letzten Worte. Irgendetwas, so schien sie zu ahnen, stimmte an dieser Aussage nicht. Aber sie konnte nicht sagen, was es war. Vielleicht, dass sie ihre Mutter nie dort oben sehen konnte. Vielleicht hatte sie auch bemerkt, wie Rena ihren Vater mit hochgezogenem Brauen ansah, sein winziges Kopfschütteln, eine Andeutung nur. Gleich darauf ihr herausfordernder Blick zu mir, ihr trauriges Lächeln schließlich und meines. Fertig, sagte Paula und schob mir ihr Blatt hin. Ich hielt es hoch, besah das Haus, den Herzrauch, das Männchen mit der Heugabel. Bist du das? Nein, sagte sie, das ist mein Vater, sieht man doch. Als wir aufbrachen, war es bereits dämmerig geworden. Hier im Norden ist es so früh schon Abend, sagte ich. Henrik nickte beiläufig, während er Paula den Reißverschluss zuzog. Vor dem Café verabschiedeten wir uns und erst, als wir schon fast außer Sichtweite waren, kam Paula noch einmal angerannt, einen kleinen Zettel in der Hand, darauf eine Adresse und Telefonnummer. Sie gab ihn mir. Ruf an, bitte. Und ich sagte, mach ich, und sah Maike fragend an. Nun musst du es auch wirklich tun, sagte sie, als Paula wieder losgerannt war. Ich hielt den Zettel ins Licht der Laterne, so dass wir beide die Adresse lesen konnten. Eine Straße, von der wir noch nie gehört hatten, die aber, wie ich zwei Wochen später bei meinem ersten Besuch sah, nicht weit vom Maritimen Museum entfernt lag. Eine Sackgasse, so dass Rena und Paula draußen spielen und mit ihren Rädern und Rollern fahren konnten. Was glaubst du, fragte ich Maike, als wir uns an der S-Bahn verabschiedeten. War der Zettel für dich oder mich bestimmt? Maike sah mich belustigt an und stieg in die Bahn. Sie hob die Hand halb, ein kurzes Winken. Dann, als die Bahn losfuhr, zeigte sie mit dem Zeigefinger auf mich. Für dich, sagte sie lautlos, die Worte überdeutlich mit den Lippen formend. Für dich.
Vielen Dank. Ein wunderschönes Kennenlernen und daraus wird, das darf man ruhig verraten, wird dann auch etwas Längerfristiges sozusagen. Und diese zauberhafte Geschichte von dem Kind, das eine Mutter sucht, das finde ich, ist eine dieser vielen Momente in dem Buch, die so aus dem Leben gegriffen sind und so anrührend sind. Wie lange haben Sie an solchen Szenen gefeilt und gab es da auch Szenen, Sie haben ja sehr viel mit Gefühl hier geschrieben, wo Sie einfach sagten, jetzt kann ich erstmal nicht weiterschreiben?
Also die besten Szenen sind ja meistens die, die so in einem Rutsch gehen. Gefeilt habe ich dann noch ganz lange daran. Aber es gab Stellen in dem Buch, wo es mir schwer fiel zu schreiben. Und das ist dann beim Tod des Vaters zum Beispiel. Da musste ich selber quasi Pausen machen. Und ja, das war einfach ein etwas schmerzhaftes Schreiben gewesen.
Interessant ist der Perspektivenwechsel in dem Buch. Der erste Teil ist aus der Perspektive von Susa erzählt, die also eine Familie findet, die ihre zwei Adoptivtöchter hat, die dann Gott sei Dank noch ein eigenes kleines Kind bekommt, zu ihrer Freude und Überraschung. Auch wunderschön geschildert, allein die freudige Woge, die einen dann überkommt, wenn man ein Kind dann bekommt. Und dann ist plötzlich ein Perspektivenwechsel. Was bedeutet auch das für diesen Roman?
Das ist das Kapitel Weitermachen und das ist das nach dem Verlust des Vaters. Und was da ausgelöst wird, ist also eine große Trauer, die keine Zeit findet, dass man sie bewältigt. Susa kann sie einfach nicht bewältigen, diese Trauer, und kommt sich immer mehr abhanden. Und das ist eigentlich das, was in diesem längeren Kapitel passiert, dass Susa sich selber fremd wird, sich selber abhanden kommt. Und ich habe das erst in der ersten Form versucht zu schreiben, aber ich merkte selber, es ist für mich zwangsläufig, dass es in der dritten Form ist, weil sie in solch eine Distanz zu sich selber kommt und sich erst wieder finden muss tatsächlich.
Ja, wir werden natürlich nicht den Schluss, wie gesagt, verraten. Sie geht noch auf eine lange Reise, muss sie noch gehen. Es ist ein bisschen auch wie eine Queste, wenn Sie schon Mediävistin sind, mittelalterlich, dass man etwas sucht. Also ich liebe ja immer diese Idee der Queste, da damals der Ritter, der loszog, den Gral zu suchen und so wie immer. Da sind Sie offenbar auch geprägt worden.
Vielleicht kommt das davon, genau. Ja. Das ist ja, wer weiß, was da reinspielt. Aber es ist tatsächlich eine Art Queste, eine Art Suche. Wenn auch nicht nach dem Heiligen Gral, sondern...
Aber was Ähnliches. Familie ist ja auch wie ein Heiliger Gral ein bisschen. Das Ganze spielt übrigens in Norddeutschland. Sie leben ja noch in Hamburg, nicht? Und da oben, es spielt da oben in dieser wirklich sehr schönen Gegend, würde ich sagen, der Gegend der Schlei, die Ecke da, die, wenn Sie noch nicht da waren, Sie auch mal hinfahren sollten. Da gibt es auch noch kalte Winter gelegentlich und es gibt wunderschöne Sommer. Wie wichtig zum Schluss noch war das für Sie, diesen Ort auszusuchen, für die Handlung, wo es ein maritimes Museum gibt und man so das Gefühl hat, ein bisschen heil ist die Welt um Schleswig doch noch herum?
Ja, ich habe es extra vage gehalten, weil es nirgendwo dort ein maritimes Museum gibt, habe ich quasi nie erwähnt, wo es sein soll. Aber es ist natürlich Norddeutschland und durch ihren Beruf ist sie eben an das Meer gebunden. Und durch diese Bindung ans Meer kommen dann ja auch die Konflikte mit Henrik, der eben einen Ruf an eine Uni ganz woanders bekommt. Aber ja, ich bin wahrscheinlich schon dadurch geprägt, dass ich da jetzt 5 Jahre wohne und das wirklich eine schöne Gegend auch ist da,
ja. Ja, jetzt können Sie das Buch gerne kaufen hier und sich signieren lassen. Es ist eine wunderschöne Geschichte, die einen immer wieder auch hineinzieht, weil sie auch wirklich, wie gesagt, jeder von uns erkennt etwas wieder in diesem Buch, wo man sagt, das habe ich auch mal erlebt oder so ähnlich erlebt. Und das finde ich eine ganz, ganz wunderbar geschilderte Familiengeschichte. Auch die Konflikte, es wird nichts verschönt, aber es wird auch nichts in tiefe Düsternis gestürzt, was ich sehr tröstlich finde. Und wie gesagt, nochmal auch danke für einige der wunderbaren Szenen, ein neugeborenes Kind. Wir beide haben Kinder, einige Kinder, mehrere Kinder und dies, das geben Sie so unglaublich schön wieder. Ich erinnerte mich direkt an die Geburt meines jüngsten Sohnes, etwas länger zurückliegt und das war eine Wärme, eine Welle der Wärme. Vielen Dank.
Susanne, vielen Dank, das war ganz schön mit Ihnen.
Gut, Ihnen auch danke fürs Kommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.